Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die litauische Sprache. Kann es zur Not auch ein Toter sein? Oder um es ganz konkret zu machen, Sie haben mit großem Erfolg letztes Jahr ein viel rezensiertes Buch von Antanas Škema, das Weiße Leintuch, herausgegeben. Nützt ein Toter den Lebenden auch noch?
Also ganz bestimmt, weil man die Lebenden in einem anderen Kontext sieht, wenn man die Vorgänger natürlich auch sieht. Und glücklicherweise war das so bei Škema, bevor dieses ganze Rezensionsgewitter anfing. Letztes Jahr, also als ich noch nicht wusste, dass dieses Buch so gut ankommt, hatten wir eine Buchpremiere im Literaturhaus Berlin geplant und hatten da trifft sich das vielleicht, Thomas Wenzlow war als so eine Art Paten dafür eingeladen und Thomas Wenzlow hat sich auch sofort bereit erklärt. Und wir haben also die erste Premiere mit Antanas Škema oder für Antanas Škema mit Thomas Wenzlow gemacht. Also ich glaube, da trifft sich das. Ich glaube aber natürlich, dass wenn man jetzt die Frage des Zugpferdes betrifft, dass da ein toter Klassiker das natürlich nicht in der Form sein kann, wie es ein lebender Klassiker sein kann, weil er einfach nur noch als Buch existiert und nicht mehr als Person oder auch als Fürsprecher, als Pate.
Kleine Nachfrage zu Thomas Wenzlow. Sie haben ja schon erwähnt, er lebt im Exil und hat ja an der Yale University lang gelebt und lebt eigentlich immer noch in New Haven, Connecticut. Ist es nicht auch ein Problem dann für die Rückwirkung ins eigene Land, vielleicht im Exil zu leben? Das sind ja oft nicht besonders gelittene Autoren und auch Wenzlow muss ja von Zeit zu Zeit diverse Anwürfe über sich ergehen lassen, Herr Arendt. Und vielleicht kennen Sie andere Beispiele.
Ja, wir kennen das aus der deutschen Literaturgeschichte ja auch, diese Auseinandersetzung über Exilautoren oder Autoren der inneren Emigration und auch die moralischen Vorwürfe, die damit verbunden sind. Aber es ist ja nicht so selten, dass die wichtigen Autoren eines Landes auch woanders auftauchen. Das sieht man in der chinesischen oder was weiß ich, japanischen Literatur ja auch, dass Autoren woanders leben. Vielleicht ist das schon ein Problem, auch für die Wahrnehmung jetzt aus dem Ausland, aus unserer Situation. Ist jemand, der schon viele Jahre nicht mehr in Litauen lebt, noch ein Repräsentant so des aktuellen Litauen? Aber ein großer Dichter ist erstmal ein großer Dichter und das ist Thomas Wenzlow. Und vielleicht ist es für uns einfacher, weil wir alle sind ja keine Experten für die litauische Literatur oder welche Literatur auch immer, sondern wir suchen nach einzelnen Autoren da. Und dann kriegt man Hinweise von Kollegen, die einem sagen, der ist wichtig, der ist wichtig. Und vielleicht ist das naheliegender, wenn jemand wie Wenzlow schon so lange nicht mehr da ist, dass man auf ihn gestoßen wird. Aber ja, ein Autor, der viel übersetzt ist, auch seit langem ja in Deutschland präsent ist. Ja, das ist ja wichtig.
Ja, Sie haben schon angesprochen, dass wir alle das Privileg hatten, nach Litauen reisen zu können. Und wir haben dort auch verschiedene Literatur- und Kulturinstitutionen besucht mit vielen Kulturschaffenden, mit vielen Autoren gesprochen. Was mich dabei sehr beeindruckt hat und wirklich, was mir wirklich aufgefallen ist, dass es diese Form der Klassikervernichtung, des Kampfes der Söhne gegen den Väter dort offenbar nicht so stark gibt. Also da war es war eine ganz große Verehrung für Wenzlow da, und aber nicht das, was man auch aus der deutschen Literatur kennt, dass man die Vorgängergeneration erstmal bekämpfen muss, um wieder etwas Eigenes schaffen zu können. Schien mir ein vielleicht ein Merkmal der litauischen Literatur und Kultur zu sein, dass ein großes Bewusstsein für Tradition vorhanden ist.
Wenn wir jetzt über Nigeria oder Nordkorea sprechen müssten, hätten wir alle oder Sie vor allem bestimmte Bilder, Vorurteile, Klischees im Kopf. Und sind Sie auch auf irgendwelche Vorurteile in Bezug auf Litauen gestoßen? Oder ist es nicht vielleicht sogar ein Nachteil, dass es nicht mal Klischees gibt von Litauen? Herr Gogolz.
Also es stimmt, ich bin nie auf so richtig starke Klischees gestoßen und ich muss auch sagen, was so die Erwartungshaltung angeht, also da, die gibt's schon, abseits der Klischees, ist mein Eindruck, dass das über die Generation sich sehr wandelt. Also dass es bestimmte, so als erster Impuls gibt's bestimmte Gruppen oder auch Altersgruppen, die Litauen dann noch mit der ehemaligen Sowjetunion verbinden. Das ist aber zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, in meiner Generation, in den jüngeren Generationen gar nicht mehr so, weil da gerade das Baltikum dann eher für einen Aufbruch, für einen gewissen Aufbruch, für eine Digitalisierung steht. Das habe ich in meiner Generation zum Beispiel häufig als ersten Impuls, als Klischee gesehen. Also ich glaube, dass es so klare Klischees nicht gibt, dass es aber verschiedene Bilder gibt, die sich aber eben nicht ganz decken, die also für Generationen auch unterschiedliche Bilder abgeben.
Ein Klischee, was ich beobachtet habe und was mir als ein solches auch bei mir selber erst aufgefallen ist durch diese Reise nach Litauen, die ich machen durfte, dass wir, oder ich spreche mal für mich, dass ich sehr gedacht habe, das Baltikum, ja, und dass ich gelernt habe, dass das vielleicht doch ein total deutsches Klischee ist, dass die einzelnen Länder, Lettland, Estland, Litauen, sich nicht als Baltikum verstehen, dass sie total voneinander verschieden sind und dass nur unser grober Blick das so zusammentut. Die meisten Leute denken, glaube ich, bei Baltikum irgendwie an Königsberg und so, dass das verschiedene Länder sind. Gut, das weiß man noch irgendwie, aber wie verschieden sie sind, das habe ich eigentlich erst gelernt in Litauen.
Kann man kleine Länder überhaupt rein literarisch bewerben oder braucht es nicht so ein gesamtkulturelles Konzept oder gar um eines, was man schlechterdings touristisch nennen müsste? Herr Weichelt, wenn wir an Frankreich denken, haben wir eine große Literaturnation, zu der wir auch noch Bilder im Kopf haben, aber da von Litauen wissen wir sehr wenig, oder der normale Leser.
Ja, das ist richtig, aber vielleicht braucht es deswegen auch unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Länder. Also man hat das ja gesehen, dass es zum Beispiel bei Holland, das ist auch ein kleineres Land, das ist natürlich viel größer als Litauen, aber auch eine kleinere Sprache ist, die durch so einen Buchmessenauftritt einen enormen Auftrieb erfahren hat, die eine unglaubliche Popularisierung erfahren hat. Und es gibt aber wiederum größere Länder, die auch sehr wenig bekannt sind. Also was hat man hier in Deutschland lange Zeit über die argentinische, die brasilianische Literatur gewusst? Also ich glaube, dass es ist bestimmt klug, eine Vermittlung von Literatur zu verbinden mit anderen Konzepten, touristischen, kulturellen, vielleicht politischen. Aber das wird man bei jedem Land neu justieren müssen. Ich glaube nicht, dass man eine Erfolgsformel findet, die man auf alle anwenden kann.
Na, man sollte ja vielleicht ergänzen, dass Litauen es im vergangenen Jahr tatsächlich versucht hat, durch Fotografie und durch andere Kunstformen sich überhaupt in seiner ganzen kulturellen Breite zu präsentieren. Ich will noch mal zurückkommen auf die Frage des regionalen Verbundes oder auf das Baltikum und auf die Differenziertheit der einzelnen Länder. Es bleibt ja aus vielen Gründen, und die eigene Sprache ist der wichtigste davon, sinnvoll, weiterhin von Nationalliteraturen zu sprechen. Und doch gibt es ja eine Literatur der Regionen, wie man vor allem vielleicht am Beispiel der ex-jugoslawischen Staaten sehen kann, die auch nach dem Auseinanderdriften, zumindest in intellektuellen Kreisen, immer noch Verbindungen pflegen. Haben Sie da Erfahrungen mit den anderen baltischen Staaten gemacht?
Also da kann ich sagen, also Sie haben vollkommen recht und deswegen war das ja auch letztes Jahr der Messeauftritt von Litauen. Es ist aber ja auch so, dass dieses Jahr in London die drei baltischen Staaten zusammen einen Auftritt haben auf der Buchmesse. Also da gibt es schon auch Verbindungen oder auch Zusammenschlüsse. Und was ich jetzt in meinem Programm als Erfahrung habe, ist, dass das Buch von Antanas Škéma, das weiße Leintuch, was ich veröffentlicht habe, ist ja ein Exilbuch. Und das ist ja nicht ohne Grund ein Exilbuch. Und auch, dass Venclova im Exil lebt, hat natürlich viel mit der Geschichte zu tun. Und da gibt es natürlich schon verbindende Elemente. Und zum Beispiel plane ich für nächstes Jahr ein estnisches Buch, was aus einem ganz ähnlichen Erfahrungshorizont heraus erzählt. Also auch ein Exilbuch, ein Buch von einem Exilanten, der sich mit diesen Themen wie bei Škéma, also mit Heimat, mit Nostalgie, aber auch mit Aufbruch und mit Verlorenheit auseinandersetzt. Also ich glaube, dass es da schon gerade bei den drei baltischen Staaten schon auch verbindende Erfahrungen gibt und auch verbindende, einfach durch die historischen Umstände, ähnliche Umstände.
Nachfrage an den Verleger zu Škéma. Wie lange hat sich dieses Buch verkauft oder war nach 3 Monaten Schluss mit Škéma?
Es verkauft sich immer noch, Gott sei Dank. Und ich glaube bei Škéma, und das ist, wahrscheinlich auch die, der Zusammenschluss von allem oder die Verbindung von allem, was mich sehr freut mit dem Messeauftritt und auch mit den tollen Besprechungen, dass das Buch das geschafft hat, wirklich sich auch in unseren Kanon einzuschreiben, also in unseren Kanon von der litauischen Literatur. Und das ist das Beste, was man als kleiner Verlag schaffen kann, dass ein Buch unverzichtbar wird, wenn man über eine Literatur eines Landes spricht. Und das ist bei diesem Buch gelungen. Es wird an Universitäten gelesen, es ist weiter im Gespräch und deswegen hat es zumindest bis heute, ein Jahr später, noch nicht aufgehört, sich zu verkaufen.
Wir haben in Leipzig...
Oh, bitte. Ja. Ich würde noch gerne was dazu sagen, weil es auch bei mir so ähnlich ist wie bei Sebastian Gogolz. Als ich nach Vilnius fahren konnte, nach Litauen, wurde mir am ersten Tag schon gesagt, du musst unbedingt die litauische Schwester der lettischen Autorin Valentina Frimane kennenlernen. Und das war auch ein Bestandteil dieses Programms, dass wir die großartige Autorin, Intellektuelle Irena Weiseite kennenlernten, mit ihr ein Gespräch hatten mit einem Journalisten, mit dem sie zusammen ein autobiografisches Buch geschrieben hat. Eine deutlich über 90 Jahre alte Dame, die gleichzeitig in mehreren Sprachen mit uns Deutsch sprach, mit den anderen in der Wohnung Litauisch, Telefonanruf Französisch, auf Zuruf auf Englisch. Und ich dachte, boah, so ein kosmopolitisches Dasein, das war irrsinnig. Und diese Biografie, die wir von der lettischen Autorin Valentina Frimane, die vor 4 Wochen leider verstorben ist, ganz kurz vor ihrem 96. Geburtstag, gedruckt haben wir in 2 Auflagen gedruckt. Und sie erzählt eine Jahrhundertgeschichte, ja, die Auseinandersetzung in Situationen russischer Okkupation, Nazi-Überfall, versteckt sein als Jüdin, irgendwie überleben die Familie, niemand aus der Familie, sonst aus der kleineren, näheren Familie überlebt. Das haben wir so ja nicht. Also es gibt natürlich die Geschichten auch Überlebende aus Konzentrationslagern, aber diese Zusammenführung der großen totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts, Stalinismus und Nationalsozialismus, das habe ich in dieser Form bei dieser lettischen Autobiografie zum ersten Mal so gelesen. Und jetzt ist dieses Buch von Irena Weiseite in Übersetzung, soll im nächsten Frühjahr erscheinen. Die Übersetzung ist schon weit. Ich kann jetzt auch ein bisschen genauer lesen, was ich vorher nur ahnen konnte durch dieses Gespräch. Und sehe da, ja, was auch in diesem Nachbarland stattgefunden hat, ja, und wie wenig wir darüber wissen. Und zum Beispiel diese Daten, wann ist der Zweite Weltkrieg zu Ende, ist ja für uns relativ selbstverständlich, wann soll er wohl zu Ende gewesen sein, 45. Aber wenn sozusagen noch die Auseinandersetzung mit Roter Armee noch sich weiterträgt, wird Geschichte auch in den Daten allein anders definiert. Und das waren für mich Erkenntnisse, die ich sonst nicht hatte. Und nur noch als ganz kleinen Schlenker zuletzt, ein estnisches Buch wird in diesem Herbst bei uns erscheinen, ja, von einer estnischen Autorin. Insofern haben wir 3 kleine Schritte mit diesen 3 Ländern unternommen.
Ja, was ich vielleicht nur noch ergänzen möchte, weil Sie, es ging gerade um die Geschichte, um die Historie und Sie haben ja die Frage nach den nationalen Kategorien gestellt. Und ich glaube, zu diesen nationalen Kategorien kann man nochmal die historischen Schichtungen hinzunehmen. Und wenn man da gerade jetzt von Deutschland aus an einen Autor wie Johannes Bobrowski denkt und an die Filme von Volker Köpp, die einen Autor zum Thema haben oder eine Landschaft zum Thema haben, die sich sozusagen über die heutigen nationalen Grenzen hinweg erstreckt hat und in die unterschiedlichen Länder, in unterschiedlichen Regionen hineinreicht, dann kriegt man nochmal eine Vorstellung davon, wie vielschichtig diese Verbindungen sind und wie reich dieses letztlich gemeinsame Erbe ist.
Wir haben in Leipzig und in Frankfurt ja schon viele Messeauftritte erlebt und alles gesehen. Planlosigkeit, was das Programm angeht, Chaos, was die Organisation betrifft und vor allem Zerwürfnisse zwischen Regierungen und Autoren. gerade was eben die Einladungspolitik gegenüber den Schriftstellern betrifft. Herr Gogolz, wie hat sich da Litauen geschlagen?
Also aus meiner, Sie haben ja vorhin gesagt, ich habe 2014 meinen eigenen Verlag gegründet. So wahnsinnig viel Erfahrung habe ich damit noch nicht. Aber ich wage mal zu vermuten, dass es schwer sein wird, den litauischen Auftritt zu übertreffen. Zumindest was mich und die Betreuung, die ich da erfahren habe, betrifft. Weil
ich fürchte, er meint es ganz ernst.
Ich meine es voll und ganz ernst. Ja. Also für mich war es ein einziger Glücksfall. Und ich muss sagen, dass ich glaube, dass da, also dass Leipzig genau der richtige Ort war. Also es gab ja schon mal 2002 den Auftritt in Frankfurt. Aber ich glaube, dass für ein Land der Größe von Litauen Leipzig auch noch mal besser war. Und für mich als kleiner Verlag war das auch besonders schön, es wurde nicht so wahnsinnig viel übersetzt. Ich weiß, dass das Interesse aus dem jeweiligen Land ist, so viel wie möglich zu übersetzen. Aber für mich kam das natürlich gelegen, dass das jetzt keine 200 Bücher waren. So kann das einzelne Buch auch stärker im Mittelpunkt stehen. Und darüber hinaus war Litauen einfach wahnsinnig gut organisiert, muss ich sagen. Man wusste immer ganz genau, wen kann man ansprechen, wenn es um Übersetzungsförderung geht, was für die Verlage sehr wichtig ist. Wem kann man ansprechen, wenn es darum geht, Veranstaltungen zu planen. Also es war sehr, sehr gut organisiert. Es war eine Kontinuität bei den Personen. Da gibt es viele Beispiele von anderen Auftritten, wo es das nicht gibt. Und und dann gab es auch noch in der litauischen Botschaft in Berlin immer Ansprechpartner, die immer bereit waren. Also es war es war für mich ein rundum sorglos Paket, so sagt man das, glaube ich. Und ich glaube wirklich, dass es schwer wird, das zu übertreffen, was Litauen da geschafft hat. Und ich glaube auch, ich weiß es nicht, die Leute, die hier sind, waren wahrscheinlich alle letztes Jahr schon da. Ich glaube, dass es auch von außen sichtbar war, dass es einfach irgendwie eine Form von Gemeinsamkeit gab, dass man gemeinsam an den Projekten gearbeitet hat, dass alle Seiten wollten, dass das Projekt so stark wie möglich präsentiert werden kann. Und das, also habe ich bisher in meiner kurzen Karriere so noch nicht erlebt und weiß nicht, ob es übertroffen wird.
Ja. Ich fürchte, wir müssen schon in die Endrunde einbiegen, deswegen bitte ich Sie einfach um möglichst kurze Antworten. Eine der größten Gefahren solcher Auftritte, das zumindest haben wir vielleicht auch verstanden, besteht aus meiner Sicht darin, den Markt mit zu vielen Titeln zu überschwemmen, sich dann gegenseitig kannibalisieren. Das hat sich an Island nicht weniger gezeigt als an Kroatien zum Beispiel. Sehen Sie das auch im Fall von Litauen? Herr Arendt vielleicht? Bitte meine kurze Antwort.
Ja, ganz kurz. Ich muss ja zugeben, wir haben es verpennt. Ne? Wir waren im letzten Jahr nicht mit einem litauischen Buch da. Und wir kommen mit einem 2 Jahre danach im nächsten Frühjahr von Irena Weisaite. Ein bisschen hatte ich den Traum, dass diese zwei 95-jährigen Autorinnen zusammen auf der Bühne stehen würden, die lettische Freimanne und Weisaite, das wird nun leider nicht mehr möglich sein. Aber ich sehe es so ähnlich wie Sebastian Gogolz. Kannibalisierungen haben nicht stattgefunden und wichtig ist für die Nationalliteratur eines Landes, dass dann auch im Weiteren noch was passiert. Das ist in unserem Falle jetzt so. Wir planen eben was für 2019. Ja? Und das war möglich auch im Grunde genommen durch die Aktivitäten des Kulturinstituts des Litauischen, uns da noch auch die Möglichkeit zu geben, danach das kennenzulernen und die Übersetzer da zu gewinnen.
Herr Weichel, Literaturzeitschriften spielen ja bei der Vermittlung dieser Literaturen auch eine ganz entscheidende Rolle, weil sie zumindest ein Stück weit den Kalkulationszwängen der Verlage entzogen sind. Und ich denke vor allem auch an die großartigen Themenhefte, die zu kleinen Literaturen entstanden sind, bei den Horen vor allem, die sich gewaltig gemausert haben, aber auch die Treue, mit der sie so östliche Traditionszusammenhänge beleuchten, eben von Brodsky, Czesław Miłosz und Thomas Wenzlowa spielt eine gewisse Rolle. Nutzen Sie diese Freiheit in anderer Art als die Verlage?
Ja, in anderer Art weiß ich gar nicht. Also wir haben tatsächlich eine andere Freiheit, zum einen, was Sie sagen, durch ein Fehlen oder durch ein gewisses Fehlen dieser Kalkulationszwänge. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass wir kürzere Stücke bringen können. Wir können auf manchmal schneller reagieren, wir können zum Beispiel Gedichte bringen, wir können auch mal einen Essay bringen von einem Autor und den bekannt machen, wir können eine Erzählung bringen. Und von daher denke ich, dass Literaturzeitschriften nach wie vor auch da die Perlentaucher sind, die einzelne Autoren bekannt machen können und dann aber, und das kommt immer hinzu, dann aber auch eine gewisse Stetigkeit an den Tag legen müssen. Also wenn man nur einmal eine Sache, eine exotische Sache bringt, dann ist das ein schönes Schlaglicht, aber gerade sie nun Form hat durch diese Tradition, sie ist ja eine Zeitschrift in der DDR entstanden ist, gibt es diese Hinwendung zu Osteuropa, das gehört zum Profil dazu, was dann später auch ergänzt worden ist, aber was sie eben auch, was sie auch einen gewissen Vorsprung vielleicht gibt vor sehr stark nach Westen hin orientierten Zeitschriften.
Ich hätte gern noch über die verschiedenen Stellschrauben gesprochen, die für so einen Auftritt eine Rolle spielen. Ich bezweifle zwar, dass es eine feste Formel gibt, aber trotzdem muss ja vieles zusammenkommen, die Reaktionen des Feuilletons, man braucht eine gute Veranstaltungsplanung und eine starke Übersetzungsförderung und eben auch eine Pflege nachher, die ich hier auch mit Veranstaltungen wie dieser gegeben sehe. Das können wir leider nicht mehr ventilieren, deswegen muss ich Sie jetzt schon zum Schluss um Buchtipps bitten.
Das machen wir dann nächstes Jahr.
Das machen wir dann nächstes Jahr, genau, um endlich Litauen eine Nachhaltigkeit, wie das heute heißt, zu verschaffen, die diese Buchmesse noch nicht gesehen hat. Ich möchte Sie um Buchtipps bitten, und zwar einmal um das Buch, das Ihnen persönlich die Augen für Litauen geöffnet hat, und einmal um das, was Sie vielleicht als Einstiegsdroge empfehlen würden für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt hat. Und um den Anfang zu machen, würde ich gleich eines verbotenerweise denken, was gar kein literarisches Buch ist, nämlich Das Tal der Issa, den polnischen Roman von Czesław Miłosz, der mir vor allem für die Landschaft von Litauen literarisch die Augen geöffnet hat, bevor ich es jemals gesehen hatte. Und vielleicht als zweites ein Buch, was ich nur auf Französisch hatte, nämlich von Ricardas Gavelis, Vilnius Poker. Das hart dringend eine Übersetzung ins Deutsche. Und das ist ein wunderbarer Autor, von dem wir leider nur das Tula letztes Jahr bekommen haben. Aber das würde ich so als Einstieg gerne empfehlen. Aber fangen wir mit Thorsten Arendt an und gucken.
Ich habe nur eine langweilige Antwort. Meine Erstbegegnung mit Litauen waren Gedichte von Tomas Venclova. Und das war was Großartiges für mich.
Die Einstiegsdroge, auch Venclova?
Venclova, ja.
Okay.
Es geht so langweilig weiter. Tatsächlich wollte ich auch genau diesen Autor nennen, und aber mit zwei Büchern. Also das eine sind die Gedichte. Es gibt einen Gedichtband, der bei Surkamp erschienen ist, übersetzt von Claudia Sinnig und Urs Grünbein, Gespräch im Winter. Das ist ein wunderbarer Gedichtband, bei dem man auch es gibt eine sehr genaue Kommentierung, man erfährt auch ganz viel über die Geschichte Litauens und die persönliche Geschichte dieses Autors. Und wenn man das als Einstiegsdroge genommen hat, ein Buch, was das Ganze weiterführt, das ist ein Gesprächsband von Tomas Venclova mit Ellen Hinsey, Der magnetische Norden, und da entfaltet sich eine ganze Jahrhundertgeschichte dieser Region und dieses Lebens. Und wir haben auch gerade in unserer aktuellen Ausgabe von Sinn und Form auch einen Beitrag von Tomas Venclova zum dritten jetzt, einen großartigen Essay über Andrzej Kurbski und Ivan den Schrecklichen und darüber, wie schon damals die Spannungen zwischen Russland und seinen Nachbarn und Exilanten und Herrschenden sich entfaltet haben.
Um noch ein paar andere Namen zu nennen. Ich könnte natürlich, also, und das muss ich sagen, als Einstiegsdroge war für mich Antanas Škéma. Und das war vor allem, kann ich aber dazu sagen oder nochmal explizieren, die Zusammenarbeit mit Claudia Sinnig, der Übersetzerin an diesem Buch, weil sich mir auch in der Vermittlung durch sie so unglaublich viele Aspekte des 20. Jahrhunderts und Litauen im 20. Jahrhundert erschlossen haben. Also ich kannte zwar, hatte da auch Venclova gelesen und so weiter, aber mit Škéma bin ich nochmal ungleich tiefer eingetaucht in die Verstrickung des 20. Jahrhunderts. Und als weiterführendes Werk möchte ich einen Namen, den ich dringend auch noch erwähnt haben möchte, möchte ich Jonas Mekas nennen, den Filmemacher, der auch mit weit über 90 heute in New York lebt, auch ins Exil gegangen ist. Er hat auch ein kleines Nachwort zu Škéma geschrieben, weil er ihn kennengelernt hat im Exil. Und von Jonas Mekas hat auch wieder die unvermeidliche, aber auch in jeglicher Hinsicht Claudia Sinnig einen sagenhaft tollen Band, ich glaube 2014 übersetzt, Alt ist dieses unser Sprechen, im Matta Verlag in Köln erschienen. Das sind Idyllen und Gedichte also von einer derartigen Qualität, dass ich damals erschlagen war, als ich damit das erste Mal in Berührung gekommen bin. Und von Jonas Mekas, um das noch weiterzuführen, gibt's auch mittlerweile die Tagebücher seit letztem Jahr. Die Tagebücher, wie er als Displaced Person über Deutschland in die USA emigriert ist. Diese bei Spectre Books erschienen, die sind auch höchst lesenswert. Also es gibt noch viele Anknüpfungspunkte, wo man weiterlesen kann.
Ja, vielen Dank Ihnen, Thorsten Arendt, Matthias Weichel und Sebastian Kuckholz, für die Beiträge und Ihnen für das Zuhören. Gehen Sie weiter auf Entdeckungsreise und bitte auch mit Litauen.
Meine Damen und Herren, wir müssen anfangen, wir dürfen anfangen. Der Zeitplan ist sehr strikt, also müssen wir uns kurz fassen, aber dennoch herzlich willkommen. Wie Sie sehen, sind wir hier mehrere Akteure, zwei der übersetzten Autoren natürlich, Florin Lazarescu, der, glaube ich, der meistbeschäftigte Teilnehmer dieser Messe ist. Wir haben Glück, dass er jetzt da ist. Und Karin Torsan, zwei junge Vertreter also der heutigen rumänischen Autorenschaft. Ihre Bio-Bibliografie ist am Ende dieses Buches zu finden. Wir machen eine konzertierte Aktion, Wort und Ton, indem wir die Lesung im buchstäblichen Sinn mit einem Konzert kombinieren. Karin als Musiker, kongenial unterstützt von Vasile Gergel, konzertiert aber auch im Sinne einer Bündelung, einer Intensivierung durch Mitwirkende mit ganz verschiedener Affinität zum Rumänischen. Doch zunächst kurz, ganz kurz, ein bisschen über die Entstehungsgeschichte des Buchs. Immer wieder gestellte Fragen sind: Wer hat den Auftrag gegeben? Warum? Welcher Verlag? Gibt es eine Leserschaft? lieben die Deutschen die rumänische Literatur? Welche Literatur bevorzugen Sie? Und eine wichtige Frage, welche Institutionen bieten eine Finanzierung? Und viele weitere. Ich möchte sie gar nicht aufzählen, denn die meisten wären negativ zu beantworten oder kritisch oder anklagend, zumindest ernüchternd für den euphorischen Frager, meist rumänischer Provenienz. Nun ja, einen Auftrag gab es nicht, ein Budget gab es nicht, einen Verlag gab es nicht. Jetzt haben wir einen Verlag und es ist mir ein Bedürfnis, Frau Dr. Timme und ihrem sehr, sehr angenehmen Team zu danken für die sehr schöne Zusammenarbeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.